Willkommen zurück zu Frère Johns Buch mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um messianische Prophetien. Die Bilder im Mittelpunkt von Jesajas Botschaft Rest, Stumpf, Stein, Kind helfen uns jetzt, einen Aspekt seiner Aussagen zu behandeln, der wichtige Auswirkungen auf die biblische Botschaft insgesamt gehabt hat und dennoch geheimnisvoll verschleiert bleibt, die sogenannte messianische Prophetie. Dabei sind die verschiedensten, um nicht zu sagen gegensätzlichsten Interpretationen möglich. Wir können hier keine Lösung umstrittener Fragen bieten, aber wenn wir nun dieses Thema im Anschluss an unsere Ausführung über den Denkansatz und die Bildsprache des Propheten aufgreifen, können wir zumindest den Nährboden klären, der die neue theologische Form hervorgebracht hat, die in den folgenden Jahrhunderten so wirkungsvoll werden sollte. Von ihrem Denkansatz her bilden die messianischen Passagen in den Schriften des Propheten keineswegs einen Fremdkörper. Man muss nicht in heidnischen Mythologien oder fremden Kulturen nach Erklärungen suchen. Die drei Weissagungen, die allgemein als messianisch betrachtet werden, erscheinen eher als Kristallisierung der prophetischen Schau, als Ausdruck der Verknüpfung der beiden oben schon erwähnten Pole. Diese Texte bringen vor allem die Treue Gottes trotz Jenseits und nach der Untreue der Nation und ihrer Herrscher zum Ausdruck. In ihrer tieferen Bedeutung stehen die messianischen Prophetien in direktem Zusammenhang mit den Bildworten des Propheten Hosea, Ehemann, Ehefrau, Eltern, Kind, obwohl sie hier in eine andere Tonart übertragen werden und die Anthropomorphismen auf ein Minimum reduziert werden, da in Jesajas Sicht Gott immer der völlig transzendente Andere ist, der Heilige Israels. Die erste Textpassage, die Geburt des Immanuel, Jesaja 7, ist zweifellos die bekannteste. Sie steht in dem gleichen Kontext wie das Erscheinen der beiden Söhne des Propheten mit ihren symbolischen Namen. Die Bedrohung Syriens und des Nordreichs Ephraim, die König Ahas abzuwenden versucht, indem er sich an das mächtige Assyrien um Hilfe wendet, während Jesaja Vertrauen auf Gott allein predigt. Als der König in seinem Unglauben beharrt, fordert der Prophet ihn auf, Gott um ein Zeichen zu bitten. Ahas weicht mit scheinfrommen Worten aus, die Israels Prüfungen in der Wüste heraufbeschwören. Ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen, so Jesaja 7,12. Aber diese Worte spiegeln lediglich eine oberflächliche Religiosität wider, die das Fehlen echten Glaubens verschleiert. Also fährt der Prophet fort: Hört her, ihr vom Haus David, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. So Jesaja 7,13. Hier ist das Kind wieder ein Zeichen der Hoffnung. Sein Name selbst bezeugt es, Gott mit uns. Über die Identität dieses Kindes in der Sicht des Propheten wird in der gegenwärtigen Theologie gestritten. Die große Mehrheit der jüdischen und christlichen Gelehrten sieht darin die Geburt eines königlichen Erben für das Haus David. Dies stünde ganz im Einklang mit Jesajas Schau, für den die Verheißung an David ein Hauptzeichen oder Unterpfand dafür ist, dass Gott mit uns ist und er sein Volk niemals in der Not verlässt, sodass Israel sich folglich nur an ihn zu wenden braucht. Der Rest des Abschnitts, Jesaja 7, 15 bis 25, ist ziemlich unklar. Wir hören sowohl von Befreiung als auch von schwierigen Zeiten in der Zukunft. Auch das ist charakteristisch für Jesaja, für den die göttliche Zusage niemals die nötige Läuterung ausschließt. Eine interessante Einzelheit ist auch die Erwähnung von Butter und Honig als Nahrung für das Kind und für alle, die im Land übrig geblieben sind. Steht das für Glück und Erfüllung, eine Anspielung auf das verheißene Land für die, die in der geistlichen Wüste sind, oder für Unheil, die Rückkehr zu einem Nomadenleben, nach der Zerstörung des Landes und seiner Wirtschaft? Oder könnte beides gleichzeitig gemeint sein? Wenn das der Fall ist, bietet uns Jesaja eine außergewöhnliche Parallele zu Amos und besonders zu Hosea und auch zur großen Exodus-Tradition, die er nicht ausdrücklich erwähnt. Die beiden verbleibenden Weissagungen sind fraglos messianisch, vom hebräischen Maschiach, der Gesalbte, da sie sich deutlich auf einen königlichen Erben Davids beziehen. Im ersten Fall wird er als ein Kind, ein Sohn vorgestellt, Jesaja 9,5, und im zweiten als ein junger Trieb aus dem Baumstumpf Isais, Jesaja 11, Vers 1. Die beiden Verheißungen schmücken ihn mit allen Eigenschaften eines idealen Königs durch die Titel oder den Geist, den er empfängt. Der Gegenstand dieser Weissagungen bleibt überraschend passiv verglichen mit dem üblichen Bild eines Monarchen des Nahen Ostens. Er bringt nicht die endgültige Befreiung, sondern scheint eher über ideale Gegebenheiten zu wachen, die Gott bereits geschaffen hat. In Jesaja 9 ist Gott derjenige, der das Land vom Joch der Unterdrückung befreit und es dann seinem Gesalbten anvertraut. Zum Schluss der Weissagung wird die göttliche Initiative ausdrücklich unterstrichen. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen, so in Jesaja 9, Vers 6b. In Jesaja 11 werden Feinde von außen nicht einmal erwähnt. Der König ist im Wesentlichen ein Richter, der über die Rechte der Armen wacht, mit seinem Wort als einziger Waffe. Gleichzeitig dehnt sich das Herrschaftsgebiet seines friedlichen Königreiches weit über die gegenwärtigen Grenzen des von Feinden belagerten Juda hinaus aus. So heißt es, seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende, in Jesaja 9, Vers 6. Dieser Friede hat sogar eine ökologische Dimension, eine neue Harmonie wird auch die Welt der Natur umfassen. So heißt es in Jesaja 11, Vers 6 bis 9. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Junge wird Kälber, junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammenweiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Sehr viel Tinte wurde verschrieben bei dem Versuch, die Identität der geheimnisvollen Figur festzustellen. Spricht der Prophet von einem direkten Erben des Königs Ahas, zum Beispiel seinem Sohn Hiskia? Oder fasst er eine ferne, fast mythische Figur ins Auge, einen idealen König, der dazu bestimmt ist, am Ende der Welt zu regieren? Oder sagt Jesaja doch bewusst die Geburt Jesu Christi 700 Jahre später voraus? Obwohl diese Fragen nicht vergeblich sind, haben sie den Nachteil, dass sie Kategorien und Maßstäbe anwenden, die dem Propheten selbst fremd sind. Und wenn wir diese Verwurzelung verlieren, verlieren wir auch das Bindeglied zwischen den verschiedenen Auslegungen der Weissagungen in den aufeinanderfolgenden Stufen der Tradition. Für Jesaja kommt es vor allem auf das Vertrauen an, das durch die Gegenwart des Heiligen Israels inmitten seines Volkes möglich wird. Dieses Vertrauen hat nichts Automatisches oder Magisches an sich. Die Menschen können es verweigern, aber damit bringen sie sich zwangsläufig ins Unglück. Und doch bleibt Gott seinerseits treu. Die Stadt und das Haus, die er erwählt hat, sind Zeichen seiner zuverlässigen Gegenwart. Zion, Jerusalem, ist der Standort des Tempels, in dem Gott wohnt. Es ist auch die Hauptstadt der davidischen Könige. Der Glaube befähigt den Propheten, seine Enttäuschung über die Könige seiner Zeit mit ihren Fehlern und Sünden zu überwinden und umso mehr über Gottes Verheißung für sein Volk nachzudenken. Sein Glaube sagt ihm, diese Verheißung wird todsicher erfüllt werden, denn der Gott Israels beherrscht als einziger die ganze Menschheitsgeschichte. Er kann sich auch fremde Nationen zunutze machen, um seine Ziele zu erreichen, so in Jesaja 10. Daher gibt es für den Propheten nichts Sachgemäßeres, als die Geburt oder Thronerhebung eines königlichen Erben mit Gedichten zu feiern, die die aus seinem Glauben entspringende Hoffnung ausdrücken. Aber selbst wenn nach vielen Jahren dieser besondere König kommt und die Erwartungen durch seine Schwächen enttäuscht werden, macht das die Hoffnung nicht zunichte, weil sie nicht auf der Möglichkeit menschlicher Vollkommenheit, sondern auf der göttlichen Verheißung beruht. Was man später den biblischen Messias-Glauben nennt, gründet sich nicht auf eine oberflächliche Dialektik menschlicher Psychologie im Sinne von Hoffnungen, die unvermeidliche Enttäuschungen nach sich ziehen, obwohl es ihm gelingt, sogar diese Psychologie zu integrieren. Er stützt sich auch nicht auf irgendeine mythische Vision von der Rückkehr zu einem goldenen Zeitalter. Jesajas messianische Verheißungen entspringen der Beziehung zu dem lebendigen und treuen Gott, und genau diese Treue eröffnet eine neue Zukunft. Das waren die Aussagen von Frère John zu dem Thema messianische Prophetien. In der nächsten Episode geht es um der übertragene Wüstenglaube. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.